Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge
Bücher und mit Kevin
und Lisa.
Hi.
Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen sehr netten, interessanten Gast. Aber wir beginnen wie immer mit unserer Eingangsfrage.
Ja, und zwar lautet sie, kannst du gut loslassen?
Die hast du ja neulich du mir gestellt beim letzten Mal und ich habe mir da so meine Gedanken dazu gemacht. Und ja, kann ich, aber ich musste es lernen. Das war ein relativ langer Prozess mit Therapie, dies, das. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich ganz gut loslassen. Wie sieht's bei dir aus, Lisa?
Ja, ich glaube schon. Ich bin manchmal dann so überrascht. Es gibt so Situationen, da denke ich, oh, da werde ich jetzt vielleicht länger mit zu tun haben. Und dann rückblickend betrachtet, bin ich dann überrascht. So, oh, das war ja gar nicht so schwer für mich. Obwohl ich zu so Grübeln neige, würde ich sagen, fällt es mir nicht so schwer, loszulassen. Und wie sieht es bei dir aus, Eva?
Wow, ich glaube, ich muss bei euch nochmal in die Nachhilfe gehen, was Loslassen angeht. Also, ich werde immer besser darin, aber ich habe schon noch meine Schwierigkeiten damit. Also, mein Buch zu schreiben hat mir bestimmt geholfen. Aber ja, es ist nicht so einfach. Es ist was, was mit der Zeit kommt. Und ich glaube, da müsst ihr mir nochmal ein paar Tipps geben, auf jeden Fall.
Ja, Eva Parmschüfer haben wir heute zu Gast. Sie arbeitet als Journalistin in München, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Auf Social Media teilt sie schon seit längerem ihre Begeisterung und ihre Liebe zur Literatur. Sie hat unter anderem jetzt einen Buchclub gegründet, mit dem sie bei jungen Lesenden die Begeisterung für Klassiker der Literatur, gerne auch aus der zweiten Reihe, wie sie sagt, neu entfachen möchte. Als Expertin und vielgehörte Stimme wurde sie zudem bereits zu verschiedenen Anlässen eingeladen, so zum Beispiel von TikTok zur Buchmesse in Frankfurt oder auch vom Börsenverein auf die IG Belletristik und Sachbuch. Vor wenigen Tagen ist ihr Debütroman Weißer Sommer hier bei uns im Rowohlt Verlag erschienen. Schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Und wir reden ja heute über Loslassen. Das, da kommen wir später dann auch nochmal drauf. Das hat natürlich auch eine gewisse Relevanz zu Weißer Sommer. Aber ganz generell haben wir uns bei der Vorbereitung gefragt, hatten wir schon Situationen, in denen wir loslassen mussten? Und wie ist das bei dir? Hattest du schon so Situationen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, loslassen ist so ein vielschichtiges Wort. Es ist immer nicht nur, was man vielleicht sofort denken würde, und zwar im romantischen Sinne. Loslassen kann sein Loslassen von Erwartungen, Loslassen von Ansprüchen an einen selbst, die vielleicht einengend sein könnten. Loslassen kann aber auch von einem Menschen sein, nicht im Sinne von romantischer Beziehung, sondern von einem Verlust. Deswegen ja, tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Und das klingt so traurig erstmal. Also das Thema klingt so schlimm erstmal, aber es kann auch total befreiend sein und was total Positives sein, loszulassen, weil es irgendwie dann einen neuen Raum schafft für etwas anderes, für was Neues.
Ja, ja,
immer wieder auf jeden Fall.
Ja, ich finde das, also für mich ist es auch eher ein positiv besetztes Wort, loslassen. Ich finde es auch, also es ist ja, ich habe dann so überlegt, was ist vielleicht so das Gegenteil, aber nicht das Gegenteil, ja, vielleicht doch schon. Was könnte man da so als Negatives daneben stellen? Das wäre so verdrängen.
Ja,
und ist das ja ist eher,
schlimmer, auf jeden
genau,
Fall.
Ja.
Weil dann kommt es irgendwann rausgesprudelt und zwar ganz extrem.
Ja, und ich glaube, viele verwechseln das auch, oder? So verdrängen und loslassen, denken, sie hatten schon längst losgelassen, aber das ist vielleicht auch eher verdrängen.
Noch in der Verdrängungsphase, ja, das kann auch, diese Gefühle sind auch zum Teil so ähnlich und überlappen sich manchmal und dann ist es auch, glaube ich, schwer zu sagen, okay, das ist es jetzt und das dann auch in dem Moment zu benennen, wenn sich dann auch schmerzhaft anfühlt, wenn man in der Situation ist, ist, glaube ich, auch nicht so leicht, aber ja, die werden bestimmt oft verwechselt, da hast du total recht.
Was denkst du, woran merkt man, dass man jetzt wirklich losgelassen hat?
Also wenn es eine positive Erfahrung ist, dann, ich glaube, es tut erstmal immer weh und ich glaube, dass es dann schwierig ist, nicht zu sagen, oh, das war die falsche Entscheidung und ich möchte jetzt wieder sofort zurück und ich glaube, das war nicht die richtige Entscheidung, aber wenn man sich die Zeit gegeben hat, stellt sich eine Ruhe ein und eine Gelassenheit, die man davor nicht gespürt hat. Und ich habe das Gefühl, da passiert so viel im Unterbewusstsein und so viel unterschwellig. Und wenn man davor vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hat und dann merkt, oh, man hat so eine Unruhe in sich, da ist irgendwas, was man ganz tief im Bauch merkt, das ist eigentlich nicht richtig so. Und wenn man dann loslassen konnte und diese Entscheidung getroffen hat, tritt dann so eine Ruhe ein.
Ja.
Und so ein, ach, okay, ich glaube, es muss nicht immer schön sein, es muss nicht immer angenehm sein, aber eine Ruhe, die einen darin bestätigt.
Habe ich ja. Akzeptanz.
Akzeptanz.
Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch, Trauer geht ja häufig damit einher. Mhm. Und vielleicht ist es ja so, dass man dann eher lernt, mit dieser Trauer zu leben, dass die Trauer halt da ist, die geht ja nicht weg. Mhm. Wohingegen, wenn man es verdrängt, drückt man diese Trauer vielleicht weg und denkt so, oh, mir geht's gut.
Ja.
Und loslassen ist dann vielleicht eher so zu merken, ja, die Trauer gehört dazu. Die wird vielleicht weniger, die ist aber halt immer noch da.
Ja, total. Da sind wir wieder bei den Gefühlen, die so sich überlappen und gleichzeitig passieren können und die auch okay sind, die man irgendwie dann nicht verurteilen sollte. Mhm. Ohne, dass ich mich jetzt so wie in Therapie so Beziehungscoach anhöre, aber ich glaube, das ist total wichtig. Ja.
Das Gegenteil von Loslassen im Endeffekt ist ja schon rein sprachlich Festhalten. Mhm. Sogar beide Teile, ne? Fest, los, lassen, halten. Und was denkst du, wie lange lohnt es sich so festzuhalten? Wann lässt man los? Denkst du, da gibt es so wie eine Faustregel vielleicht? Oder?
Schwierig. Weil es so individuell ist. Ich glaube, wenn man es jetzt auf romantische Beziehungen münzen würde, dann würde ich sagen, wenn der Schmerz so groß ist, dass es das nicht trägt, ich würde nicht dazu raten, dass man sagt, okay, jetzt gerade ist es eine schwierige Phase, jetzt gerade ist es doof, ich schmeiß das jetzt alles hin, im Gegenteil, aber wenn auf lange Sicht keine Bewegung mehr existiert zwischen zwei Menschen und man sehr in der Vergangenheit lebt oder an so einem Bild festhält und dass das ist, was die Beziehung eigentlich nährt und nicht, wohin sie sich entwickeln könnte. Oder speziell auch ein, ich habe eine Idee von dieser Person, wie ich sie gerne hätte, wie sie vielleicht auch mal war. Man kann sich ja auch immer entwickeln zum Positiven wie zum Negativen und dann zu sehr an einem Potenzial festhält, an einer Person und sagt, aber die könnte doch so sein. Und das ist, glaube ich, wann die Alarmglocken angehen sollten, dass man sich denkt, das ist Projektion, das ist vielleicht das, was man gerne hätte. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es die größte Zeit einfach nur schmerzhaft ist und nicht schön, dann sind das die ersten Warnsignale.
Ja, also eher die, dass man eher an dieser Idee, dieser Beziehung oder die Idee von diesem Menschen festhält.
Ja.
Ich glaube, es kann man auch außerhalb von so Liebesbeziehungen auf jeden Fall so mitnehmen. Also in Freundschaften oder anderen Familienmitgliedern oder so.
Todesfälle funktioniert ja auch, dass man, also es funktioniert, aber bei Todesfällen ist es ja auch so, dass man irgendwie einfach nicht loslässt oder halt zu lange irgendwie diese Person mit sich trägt. Mhm. Wir hatten ja diese Diskussion gestern, glaube ich, darüber, wie das so ist, wenn das für uns natürlich nur rein theoretisch, aber wenn man als Elternteil ein Kind verliert. Und das wird man ja bestimmt eine Zeit lang mit sich tragen. Und das wird ja immer bleiben, aber irgendwie, irgendwann muss man ja auch zu einer gewissen Weise loslassen, damit man weitermachen kann.
Ja, unsere Diskussion war so, muss man wirklich? Mhm. Ich würde es total verstehen, wenn jemand sagt, ich will gar nicht loslassen, weil das ist ein Mensch, den kann ich nicht loslassen. Wenn er so nahe steht, würde ich so sagen, ja. Ey, na klar, musst du das nicht. Aber irgendwie, wahrscheinlich ist das dann so ein Prozess.
Ja, total. Ich glaube, man kann auch an verschiedenen Aspekten loslassen. Man muss vielleicht nicht an der Person per se, man muss nicht die Person per se loslassen, sondern kann sagen, ich lasse den Schmerz los und an die Erinnerung und an die Erinnerung von der Person, an der halte ich fest, dass man das vielleicht innerhalb dieses Menschen auch nochmal trennen kann. Mhm. Natürlich immer leichter gesagt als getan. Also im Prozess ist es natürlich noch mal schwieriger, aber das ist zumindest die Wunschvorstellung, oder?
Ja, und ich glaube, so wie du jetzt schon gesagt hast, das ist eben ein Prozess. Also das ist so, man braucht dafür echt Geduld. Und ich glaube, das haben dann auch viele nicht oder wollen sich viele nicht so, können sich viele nicht so geben, diese Geduld.
Mhm.
Auch weil so von außen das so oft kommt, du musst endlich loslassen und so, ne? Aber das als Prozess zu sehen.
Ist ja auch genau wieder dieser Druck von außen, dieses Funktionieren müssen, dieses Stigma des Nicht-Funktionierens. Und das ist, glaube ich, gerade bei so einem Prozess, wird man ja einfach diese Phasen durchlaufen, in denen man gegen außen zumindest nicht einfach so 100% funktioniert.
Ja, und dann ist es mit das schlimmste Gefühl, ist, glaube ich, wenn einem Freunde oder Familie sagen, oh, bist du dir dann noch so sicher? Ich münze es jetzt wieder auf eine romantische Beziehung. Das ist auch ein ganz großes Warnsignal. Aber wenn man selber noch nicht bei dieser Erkenntnis angekommen ist, weil man vielleicht noch gerade in dieser Phase ist, das auszutarieren, ist es das noch, möchte ich, das möchte ich los, das möchte ich festhalten. Und vielleicht Menschen, die es gut meinen, sich einmischen und einen Rat geben, das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man mit einer unangenehmen Wahrheit oder einer anderen Meinung konfrontiert ist. Und das kann das natürlich befeuern oder man blockt dann komplett ab. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Aber gehört wahrscheinlich auch dazu. Also wenn man Menschen hat im Leben, denen du wichtig bist, dann, also ich würde wahrscheinlich auch immer meinen engsten Leuten irgendwie, wenn ich merke, die geraten ins Straucheln, vorsichtig, aber mit Nachdruck sagen, denk doch mal darüber nach und wie stellst du dir das vor? Und dann immer die Frage, wie fühlt es sich gerade an? Fühlt es sich gerade richtig für dich an? Fühlt es sich gerade an, als würde sich es in Richtung entwickeln, wo du zufrieden bist?
Ja.
Wenn dann da so eine zaghafte Antwort kommt, dann die Person damit alleine lassen. Oder zumindest so weit, dass sie die Entscheidung alleine trifft, dass man jetzt nicht daneben sitzt und sagt, trifft die Entscheidung oder so.
Du hattest erzählt, dass du schon einige Situationen hattest, in denen du loslassen musstest. Gibt es so ganz spezielle Dinge, die du mitgenommen hast, die du, wo du sagst, das hast du da gelernt daraus? Und nicht nur, dass du es geschafft hast, dann letztendlich loszulassen, sondern das hat auch noch Dinge mit sich gebracht, für die du dankbar bist.
Oh, ich glaube, auf jeden Fall habe ich gelernt, dass Loslassen im Fluss passiert. Also Loslassen ist, finde ich, selten der eine Moment, wenn dann die Tür zugeht und du sagst, okay, ich möchte das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich lasse jetzt los. Das ist halt so eine Utopie, das passiert nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein andauernder Prozess und ein regelmäßiges Check-in mit sich selber haben. Möchte ich das noch? Fühlt sich das noch richtig an? Deswegen, ich habe mir oft vorgestellt, Loslassen ist genau das, Tür ins Schloss fallen lassen und sagen, okay, das war's jetzt. Und wenn man den Anspruch auch hat ans Loslassen, dann wird das total schwierig, weil man dann frustriert ist mit sich selbst. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es ein längerer Prozess ist, dass es selten so smooth läuft, wie man sich das vorstellt. Auch das Loslassen früher einsetzt, als man denkt. Also es ist oft nicht dann das Schlussstrich ziehen, sondern es ist dann dieses langsame Einschleichen. Und da beginnt das meist schon, zumindest bei mir. Und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass Loslassen was total Wertschätzendes haben kann. Dass Loslassen nicht bedeutet, dass das, was auch immer es ist, was man hatte, sei es jetzt ein Traum, eine Partnerschaft, was auch immer, dass die dadurch einen Wert verliert, sondern es kann auch einfach ein sehr großer Akt der Liebe sein, loszulassen. Es kann mit der größte Akt der Liebe sein, zu sagen, wir trennen uns hier an der Stelle. Und das ist was ich auf jeden Fall auch gelernt habe bei diversen Situationen, wo ich loslassen musste.
Ja, und vielleicht auch, ist ja auch sehr nett für sich selbst, oder? Also man tut das ja oft auch, damit es einem selbst besser geht. Und ich glaube, wir tun ja sehr viel für andere oft. Und aktiv etwas für sich zu tun, was sehr schmerzhaft ist und was nervig ist und wofür man Geduld braucht und so. Das ist ja echt, das ist ja ein sehr großer Akt, kann sehr empowernd sein.
Ja, ein Akt von Selbstliebe zu sagen, das schmerzt mich so sehr gerade, ich bin es mir wert genug, die Zeit reinzustecken und durch dieses unangenehme Gefühl zu gehen und zu sagen, ich möchte es nicht mehr. Ja, eine richtig schöne Perspektive.
Das kann ja auch gemeinschaftlich ganz gut sein, weil es kann ja auch bedeuten, wenn wir jetzt bei einer romantischen Beziehung bleiben, muss es ja nicht nur bedeuten, ich lasse von dieser Beziehung los und von dieser Person, sondern es können ja auch beide Personen von der Beziehung, wie sie war, loslassen und sich weiterentwickeln in eine andere Form der Beziehung oder halt, dass sie sich die Beziehung weiterentwickelt. Loslassen macht man ja einfach häufig, wenn sich halt Lebensumstände ändern. Ja. Und das muss ja nicht immer so ein kompletter Schlussstrich sein.
Stimmt. Wir haben jetzt gerade oft davon geredet, wieso das ist komplett vorbei. Ja. Es kann auch nur ein Abschnitt sein, es kann eine Version von einem selbst sein, wo man dann sagt, von der lassen wir es los. Wir lassen von der Vorstellung XY los, dass wir so und so unser Leben gestalten müssen. Das, ja, und es muss auch nicht immer nur alleine sein, da hast du auch recht. Das kann auch ein gemeinschaftliches Entscheiden sein. Und dann ist es natürlich, ich überlege gerade, was schwieriger ist, so eine Entscheidung alleine zu treffen oder gemeinsam zu treffen. Es ist beides schmerzhaft, aber wahrscheinlich ist sogar alleine treffen noch schmerzhafter. Stelle ich mir zumindest vor, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, und es kommt ja auch immer darauf an, wie erzwungen das im Endeffekt ist, ne? Und wie man dazu kommt. Du hast ja gesagt, das beginnt häufig viel früher, weil das ja so im Flow ist. Sehe ich auch so, gerade wenn wir über Beziehungen reden, oder also ob das jetzt romantisch ist oder freundschaftliche Beziehungen, dass man einfach merkt, irgendwie ein paar Sachen anfänglich merkt man die gar nicht, diskutiert die vielleicht selbst weg oder bewusst. Dann so, ja, ist gar nicht so schlimm, und dann fällt einem aber immer mehr auf und irgendwann merkt man es bewusst und dann geht das so langsam in diese Richtung. Und ich glaube, wenn man diesen Weg alleine geht, ist es einfach noch schwieriger zu wissen, plötzlich ist man mittendrin und weiß gar nicht, wie bin ich überhaupt hier hingekommen.
Ja, total. Das kann dann schon wieder schlagartig sein, dass man sich denkt, oh, dann hat die Hinweise davor vielleicht ein bisschen wie man es wegignoriert und dann passiert auf einmal. Das kann schon erschreckend sein.
Voll.
Ich habe gerade überlegt, ob das, also was jetzt leichter ist, ob so gemeinsam oder alleine. Und ich dachte, vielleicht hat das was damit zu tun, wie verbunden man mit so seinen Gefühlen auch ist. Wenn sich beide, also wenn wir jetzt von zwei Menschen sprechen, wenn sich beide da sehr klar sind und sehr klar kommunizieren können und irgendwie in Verbindung mit ihren Emotionen stehen, kann ich mir vorstellen, dass es einfach ist. Wenn aber eine Person da gar nicht so klar ist, vielleicht die Idee, das Ding, die alte Idee, die alte Version dieser Beziehung loszulassen, gut findet, aber halt gar nicht so emotional da so drinsteckt, wie die, dann ist es schwierig. Aber und dann kann man es auch als Einzelperson sehen, wenn ein Mensch gut mit seinen Gefühlen kann und auch so Trauer wo zulässt, dann kann das easy sein. Ich glaube, es ist ja immer dann schwer, wenn man so sich versperrt vor diesen eigenen Gefühlen. Und dann ist es irgendwie egal, ob man 5 Personen ist und dann sind da 4, die sperren sich so.
Oder wenn wir Bezug nehmen auf Weißer Sommer, wenn es beide sind.
Wenn es beide sind. Ja, das ist natürlich dann, wenn beide in der Situation drin sind, aber selten ist es ja, selbst wenn beide in dem Prozess drin sind, ist es ja selten, dass man exakt am selben Ort gerade drin ist. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man vielleicht Schwierigkeiten hat, das genauso zu kommunizieren, dann sind wir wieder bei dem Thema, was du gerade gesagt hast. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann Angst sein, das kann Festhalten an einem Selbstbild sein. Besonders in den 20ern, wenn man vielleicht eine lange Zeit mit jemandem verbracht hat und dann sagt, es gibt eine Stelle in dem Buch, wo sie sagt, ich habe doch nicht so lange Zeit mit diesem Menschen in meinen 20ern verbracht, dafür, dass jetzt alles umsonst war. Und das zeigt sehr gut, wie sie in dem Buch denkt, auf jeden Fall. Aber ich kann die Gefühle auch nachempfinden. So dieses, es kann nicht umsonst gewesen sein. Und dann ist es auch nicht nur ein Loslassen in der Theorie von einem Menschen, sondern auch von diesem Gefühl von Scheitern. Es muss nicht Scheitern bedeuten, loszulassen. Es kann auch wirklich sehr, sehr mutig sein.
Das ist ja auch ein psychologischer Begriff, also diese Sunken Cost Fallacy, also diese, dass du halt, dass du denkst, ich habe so viel investiert, ich kann das jetzt nicht aufgeben.
Ja.
Und das passiert uns allen, das passiert ja wirklich ganz vielen Leuten, die denken, ja, aber ich habe jetzt schon so viel in diese Beziehung investiert, in, keine Ahnung, in dieses
Projekt,
Idee. Das kann nicht sein, also ich muss das irgendwie durchziehen, auch wenn ich gerade gar nicht mehr will oder irgendwie, weil sonst war ja das alles für nichts.
Das ist schade eigentlich, weil das entwertet ja alles, was davor passiert ist und auch die Gefühle, wenn es vielleicht nicht zu Ziel XY geführt hat, kannst du so viel raus mitnehmen, kannst du so viel Gewinn daraus schlagen, wenn man so möchte. Das hört sich jetzt sehr berechnend an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kannst du so viel Wertvolles daraus ziehen, dass nur weil es nicht das angedachte Ziel erreicht hat, dass alles dann zunichte ist. Das ist, so funktionieren wir halt. Es ist dann schon so, ich möchte jetzt aber das haben, was ich mir eigentlich ausgemalt habe. Und je sturer man ist, desto schwieriger ist es auch, davon dann loszulassen.
Voll.
Ganz gutes Beispiel ja vielleicht Bücher. Man hört ja immer öfter, aber man hört ja ganz oft, dass AutorInnen das so schwierig finden, das eigene Buch loszulassen, das dann wirklich abzugeben und zu sagen, okay, ich tue daran nichts mehr.
Horror, wirklich, kannst du euch sagen. Ich dachte nicht, dass ich so perfektionistisch bin, weil das ist immer so gefühlt wie im Vorstellungsgespräch, ach, ich bin ja so perfektionistisch als negative Eigenschaft und sowas. Und ich aber dachte mir so, nee, bin ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und an meinem eigenen Projekt, was mir so nah an meinem Herzen ist, wo ich mir dachte, das kann nicht doof werden und ich will nicht immer da reingucken und mir denken, ach, hättest du vielleicht noch den Satz nochmal umgedreht, aber dann irgendwann, das ist ein total schönes Beispiel, habe ich gar nicht direkt dran gedacht, aber irgendwann dann auch zu sagen, es ist jetzt fertig, ich gehe das Risiko ein, dass das jemand falsch verstehen könnte, dass das jemand zu viel, zu wenig, was auch immer findet, ich gehe dieses Risiko ein, gesehen zu werden, ich lasse jetzt los.
Ja.
Hat mich auf jeden Fall auch auf jeden Fall sehr viel Kraft gekostet, das überhaupt Leuten zu zeigen, seien es nur Freunde oder sowas, die es vorher gelesen haben oder meinem Partner das zu zeigen, dass er das liest, geschweige denn das Leuten zu geben, die professionell in der Buchbranche tätig sind.
Aber diesen Weg gehst du ja auch nicht alleine, da hast du ja die Lektorin zur Seite.
Ja, jetzt habe ich Linda an meiner Seite, die hilft mir auf jeden Fall sehr, sehr doll dabei. Davor auch schon meine Agentin, die dann zu mir auch gesagt hat, als wir gesprochen haben, wollen wir es denn jetzt anbieten? Und sie meinte, ja, du bist bereit, jetzt gehen wir los. Und ich so, ach du Schande, nein, 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 ich bin doch nicht bereit, ich bin doch nicht bereit. So eine Panik. Und sie so, nein, nein, raus damit. Also ich habe öfters auch deswegen die Eingangsfrage, ob ich gut loslassen kann. Manchmal brauche ich schon diesen Stoß von außen.
Teil und Schubser.
Kleiner Schubser, jetzt reinspringen ins Wasser.
Und dann muss man wahrscheinlich danach ein bisschen loslassen von, ja, was denken wohl die anderen jetzt?
Ja.
Ne? Also so, dass man sich so von außen da so beeinflussen lässt oder bequatschen lässt.
Total.
Verunsichern lässt. So.
Ja, ja, das ist dieses Gefühl von, ich weiß genau, was ich damit gemeint habe. Ich weiß, ich habe die Figuren kennengelernt. Ich weiß im Herzen, was ich damit aussagen wollte. Und trotzdem bringt jeder seine eigenen Erfahrungen mit, seine subjektive Weltsicht. Und, das ist ja auch genau richtig so. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung, jetzt gerade zu merken, ah ja, okay, ich kann nicht kontrollieren, wie Leute das sehen. Ich kann nicht daneben sitzen und sagen, hast du die Stelle verstanden?
Das verstehst du schrecklich.
Schrecklich, so möchte ich auch gar nicht sein. Ja. Aber trotzdem ist das wieder Kontrolle, die ich loslasse. Und das kann ich, habe ich gemerkt, dass ich das nicht gut kann. Und das ist wirklich jetzt auch, das klingt so cheesy, aber eine Lektion, die ich, glaube ich, für mein ganzes Leben mitnehmen kann. Nicht nur aufs Schreiben und auf Kreativität bezogen, sondern ein, jetzt gehört nicht mehr mir und das ist okay so.
Ja. Einfach mal abgeben.
Einfach mal abgeben.
Ja, toll.
Ja, reden wir haben ja vorhin schon ein bisschen dein Buch angeschnitten, Weißer Sommer. Reden wir noch mal ein bisschen mehr drüber. Es geht da auch viel um Loslassen, auch um Trauer. Und ich war neulich im Kino und habe Hamlet geguckt. Oh. Aber wir nehmen das ja ein bisschen früher auf. Warst du auch? Hast du den auch gesehen?
Wie ging's dir dabei?
Ich habe relativ laut geschluchzt am Ende im Kino. Das war im ausverkauften Kino. Aber ich fand das so im Nachhinein, wir haben darüber gesprochen und ich fand, was ich ganz spannend fand, da geht es ja logischerweise auch um Loslassen oder das nicht loslassen können. Aber ich fand das ganz schön aufgezeigt, wie einsam einen so eine Trauer machen kann und dieser Loslassprozess, wie man so in sich selber gefangen ist und gar nicht, also ist vor allem bei der Hauptdarstellerin, also bei der Protagonistin, merkt man das ja sehr, eigentlich bei beiden merkt man das bei ihr jetzt auch so ein bisschen aggressiver nach außen getragen, wie man gar nicht merkt, wie die andere Person, wie die anderen auch trauern, wie man so alleine in seiner Trauer ist und in diesem Prozess und ich hatte da das Buch schon gelesen und weiß, ich bin aus dem Kino gekommen und hatte diesen, das hat so für mich so, es ist eine ganz andere Geschichte, aber irgendwie hat das so eine Parallele, weil das, finde ich ja bei deinen ProtagonistInnen ja auch ein bisschen so ist, dass sie da gar nicht so richtig sehen, wie die andere Person auch in dieser Situation ist.
Und das ist so schlimm, man möchte die beiden echt schütteln und sagen, redet doch miteinander, ihr geht durch ähnliche Emotionen, aber es hat mir ein bisschen Spaß gemacht, aufzuschreiben, das hört sich jetzt so sadistisch an, aber die sind an diesem Ort, die sind gefangen an diesem Ort, der natürlich viele Erinnerungen birgt und sie leben so viel in ihrem Kopf, sie können diese Brücke nicht schlagen, sie kriegen das zumindest am Anfang nicht hin, ohne zu spoilern, darüber zu sprechen und anzuerkennen, die andere Person, man fühlt sich so isoliert in seiner Einsamkeit und in seiner Trauer und in seiner Wut und man könnte die teilen und dem Ganzen Luft machen und das irgendwie gemeinsam tragen und stattdessen ist es oft so, dass man denkt, nur ich spüre das gerade so. Mhm. Da ist man irgendwie so ein bisschen egozentrisch, dass man denkt, nur niemand versteht, durch was ich da gerade durchgehe. Und das kann selbst in so engen Beziehungen so sein, in denen man sich aufrichtig liebt und eigentlich alles mit dem Partner, mit der Partnerin teilen möchte. Aber wenn solche Gefühle dann aufkommen, dass man das auf einmal vergisst, dass man denkt, nein, nur ich gehe da durch oder ich muss da vielleicht irgendwie alleine durch. Und das ist total frustrierend, manchmal zu lesen, aber auch, also ich kenne diese Gefühle, ich weiß auch, dass andere Leute diese Gefühle kennen und auch wenn es nicht angenehm ist, habe ich gehofft, dass sich da die eine oder andere Person wiedererkannt fühlt. Mhm.
Was meinst du, braucht es, um das zu brechen, dieses Gefühl, dass man damit alleine ist?
Also es braucht erstmal die Selbstreflexion. Ich schotte mich gerade ab, das ist natürlich die Voraussetzung. Und dann braucht es, glaube ich, auf jeden Fall den Mut, auf die andere Person zuzugehen, weil es ja immer das Risiko birgt, dass du abgelehnt wirst, dass du falsch verstanden wirst. Und ich finde, es ist immer mutig, jemanden reinzulassen in seine eigene Gefühlswelt, besonders wenn es sich ein bisschen festgefahren hat. Und dann ehrlich zu kommunizieren, so kitschig, wie das klingt oder so simpel, wie es klingt. Das ist manchmal, haben wir so Vorstellungen von uns selbst, voneinander, Erwartungen, so viele Sachen, die sich reinschieben, Erinnerungen, ehemalige Streits. Das kann dann alles zusammenkommen, aber was man gerade empfindet, was man fühlt, offen zu kommunizieren, ohne Vorwurf, im besten Fall, funktioniert nicht immer, dann kann man sich vielleicht begegnen, dann kann man das zusammen auseinandernehmen. Dann ist man manchmal so einsam, dann denkt man nicht, oh, ich habe so ein Berg vor mir und wie soll ich da irgendwie drüber kommen? Dann kann man sich zusammen davor setzen und sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin?
Ja.
Das ist eine gute Voraussetzung.
Ja. Aber was ist, wenn man da so Angst vor hat? Also ich glaube, das Größte, was ja die Leute daran hindert, mutig zu sein, ist eben diese Angst. Was ist, wenn ich mit diesem Gespräch alles zerstöre?
Ja.
Was ist, wenn die andere Person das ja gar nicht so sieht wie ich? Und davon sind wir ja dann jetzt gerade ausgegangen, dass man da alleine ist mit diesem Gefühl. Also das ist so, was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde und auf einmal mache ich hier so ein Gespräch auf und so. Wie schafft man das, das zu durchbrechen? Woher nimmt man diesen Mut? Was braucht es, dass wir das dann schaffen?
Ich glaube auch, das klingt dann immer so einfach, ja, sei doch einfach ehrlich. Sei ehrlich,
ja.
Kommuniziere ehrlich, aber wenn man dann in dieser Situation ist selbst, ist ja genau alle diese Gedanken. Was ist, wenn ich jetzt völlig überreagiere? Was ist, wenn ich irgendwie komplett falsch gewickelt bin? Wenn das ganz anders ist, als ich das denke? Was, wenn mein Gegenüber jetzt aus allen Wolken fällt, weil ich hier irgendwas sage? Und ich will ja irgendwie diesen Konflikt dann ja nicht unbedingt, der sich daraus ergibt, wenn ich den Konflikt nicht kämpfen muss. Aber manchmal braucht es ja diese Konflikte auch. Ne?
Ja, total. Ich glaube, dann hilft sich vor Augen zu führen, was die Option ist. Und die Option ist, du bist mit deinen Gefühlen allein und dir geht es nicht gut damit. Und in einer idealen Partnerschaft solltest du ja eigentlich nicht damit allein sein. Natürlich gibt es Sachen, durch die man alleine durch muss, wo einem der Partner oder die Partnerin nur bedingt helfen kann. Aber wenn es tatsächlich die andere Person betrifft, würde ich mir wünschen oder vorstellen, dass die andere Person daran teilhaben möchte. Also wenn mein Partner durch was durchgeht, was mich auch betrifft, dann wäre ich fast schon sauer, wenn er mir nicht sagen würde oder mich dann nicht dann teilhaben lassen würde, sondern er sich abschottet und denkt, er muss da jetzt alleine mit klarkommen. Trotzdem verstehe ich das total und kenne das auch total, dieses Risiko von, okay, aber das könnte doch jetzt was sein, was das Ganze über die Kante kippen lässt. Aber wie gesagt, wenn man sich die Option vor Augen führt, in Isolation damit zu sein und womöglich damit noch schlimmer zu machen. Ich glaube immer, dass miteinander reden die bessere Option ist und auch aktiv geworden zu sein und eingegriffen zu haben, dass man am Ende, egal wie es ausgeht, darauf zurückgucken kann und sagen kann, ich habe es zumindest probiert, ich habe zumindest die Hand ausgestreckt. Ja. Wenn es dazu geführt hat, dass es geknallt hat, dann habe ich zumindest mich nicht einfrieren lassen von meiner Angst, sondern ich kann, auch wenn es weh tut, sagen, ich habe es probiert und dann vielleicht leichter loslassen zu können. Ja. Wieder den Bogen zu spannen.
Oder man geht in den Berghain feiern.
Oder man geht in den Berghain feiern. Auch eine gute Option.
Habt ihr euch da mal getroffen?
Lest das Buch.
Genau.
Ja,
das ist auch eine Option. Das war ein guter kleiner Einschub. Ja.
Das ist ja dann vielleicht eher ein Verdrängungsmechanismus.
Ja, das ist, sollte man ehrlich gesagt nicht nachmachen unbedingt. Also es ist nur menschlich, aber würde ich nicht empfehlen unbedingt. Ja.
Du weißt noch nicht. Du weißt es noch nicht. Du weißt noch, wenn man auf dich zukommt.
Ich dachte gerade, dass ja auch ganz oft Erfahrungen da eine Rolle spielen. Also wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, solche Gespräche zu führen, weil solche Gespräche vielleicht in der Familie nicht stattfanden oder weil man schon Beziehungen führte, in denen das eben nicht klappte, gut miteinander zu sprechen. Da wäre es vielleicht ganz, ganz schlau, mit professionellen Menschen darüber zu sprechen, ne? Weil also Kommunikation kann man ja auch lernen und man hat vielleicht falsche Sachen angelernt. Und durch das muss man dann ja vielleicht nicht alleine durch. Und ich glaube, das kann man gar nicht so richtig alleine verlernen. Ja. Manchmal funktioniert das ja auch in einer gut funktionierenden Beziehung, beziehungsweise mit einer Beziehungsperson, die das sehr gut kann. Und auf einmal kann man da mitlernen irgendwie. Aber ja, vielleicht ist ja ein Ding tatsächlich so Therapie, wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen hat mit Problemlösung oder Kommunikation dann.
Ja, man kann sich da bestimmt nicht drauf verlassen, dass man sagt, meine Partnerin, mein Partner kann das schon und zieht mich da irgendwie mit durch. Das ist gar eine große Verantwortung. Da ist also das ist natürlich eine super gute Option, weil das hört sich dann immer, wenn wir darüber reden, so einfach an oder wenn ich da so Antworten drauf gebe, aber mir ist total bewusst, dass das krasse Schwierigkeiten mit sich bringt und dass es so unterschiedlich ist, wie du gerade meintest, was uns prägt, was wir für Muster mitbekommen haben, wie die Eltern gestritten haben, wie die Eltern Konflikte gelöst haben, was wir als Kind mitbekommen haben. Das spiegelt sich ja dann offensichtlich, wie wir lieben, streiten, mit Konflikten umgehen und das ist so schwierig, manchmal sich da alleine rauszugraben. Deswegen absolut, wenn man da die Kraft hört, go for it, spricht mit jemandem drüber, der einem da professionelle Tipps geben kann.
Professionell als ich jetzt hier in dem Fall.
Ja, und du meintest auch gerade Verantwortung. Ist ja auch voll die Eigenverantwortung. Also erstmal in so ein Gespräch vielleicht zu gehen, aber auch an sich loslassen ist ja, sich nicht darauf zu verlassen, was andere das jetzt für einen machen. Also geht ja irgendwie gar nicht. Aber wenn es jetzt um Konfliktgespräche geht, kann ich nicht darauf mich verlassen, dass das jetzt jemand für mich löst oder dass ich jetzt darauf angesprochen werde oder so.
Ja, es ist eine Art von Verantwortung dann übernehmen und zu sagen, ich werde jetzt aktiv. Wenn man jemand ist, der in der Partnerschaft, in der Beziehung eher sich zurücklehnt und reagiert auf etwas, dann kann das sich total riesig anfühlen, die Person zu sein, die sagt, okay, ich spreche das Thema jetzt an, auch wenn es was ganz Kleines ist. Das ist auch sowas, ich glaube, da kann man auch kleine Schritte zelebrieren. Wenn ich mich jetzt schlecht fühle nach einem Streit und irgendwie Bauchschmerzen habe und danach auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, können wir darüber reden? Das muss ja nicht mal das Riesending sein. Das ist schon was, worauf man total stolz sein kann, wenn man nicht so konfrontativ ist und es wirklich nicht gerne mag.
Das ist ja meistens dann gar nicht so groß, lustigerweise, wenn es dann passiert. Ich bin absolut nicht konfrontativ so, also bis dahin, dass es wirklich problematisch ist oder war. Das ist auch schon mit professionellen Menschen drüber gesprochen. Und ich merke das jetzt einfach, dass es meistens ist, diese Angst, die man vor diesen Gesprächen hat, gar nicht begründet ist. Weil
es ist so viel hier oben.
Genau, man malt sich immer das Worst-Case-Szenario aus und dann ist es meistens nicht mal halb so wild.
Ja, die andere Person sagt, hey, natürlich, oder warum hast du früher was gesagt? Ja, dann, das hilft natürlich nicht, wenn man so zum Overthinken tendiert oder da das nicht so gerne mag. Aber das ist doch mega schön, dass du da auf jeden Fall, wie du gesagt hast, irgendwie schon Schritte gemacht hast.
Mhm.
Ich dachte auch gerade, dass wir hatten ja vorhin die Frage, ob man so in einer großen Gruppe oder so loslassen kann. Und gerade lernen wir, glaube ich, neu sensibel zu sein oder sanft zu sein miteinander und mit sich selbst. Und dass wir so als Gesellschaft loslassen von Rollenbildern oder von Persönlichkeiten irgendwie, die wir vielleicht in der Jugend, Kindheit angehimmelt haben oder so. Also so von so Klischees. Da fangen wir an, auch gemeinsam loszulassen und werden irgendwie sanfter. Und das könnte dazu führen, dass wir vielleicht auch in Zukunft ein bisschen einfacher loslassen können, weil wir so. Mhm.
Das ist bestimmt, ja, was man trainieren kann. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die sich dagegen sträuben. Das sieht man.
Ich finde, was ich ganz interessant finde, also das klingt jetzt auch so ein bisschen schwierig, aber was ich ganz interessant finde, ist bei Trauerfällen. Da sieht man ja dann immer automatisch Gruppen, die irgendwie loslassen müssen. Also irgendwie die Familie, Bekannte, FreundInnen, die ja irgendwie mit diesem Verlust klarkommen müssen. Und da sieht man immer ganz, also wenn man nah genug an den Leuten ist, kann man das sehr gut beobachten, wie verschieden das die Leute damit umgehen und wie Leute teilweise loslassen können und teilweise halt nicht. Das ist auch sehr traurig immer, aber es ist halt irgendwie auch so jetzt aus einer theoretischen Perspektive zumindest interessant.
Und aber es gibt ja auch so dann Situationen, in denen einem das vorgeworfen wird, zu früh losgelassen zu haben. Ne? Gerade in so in so Sterbefällen, dass einem das so vorgeworfen wird, kannst du darüber schon hinweg sein. Wenn man das irgendwie so kennt, dass es dann irgendwie ganz lange dauert, diese Trauer, aber ist halt voll individuell.
Ja. Ja, loslassen ist ja so als Prozess, also sehr langwierig und das merkt man, glaube ich, auch jetzt aus diesem Gespräch heute, einfach auch schwierig und manchmal schwer greifbar. Wollen wir noch so ein bisschen über Tipps reden? Ja, ich glaube, wir haben alle bestimmt so ein paar Sachen, die uns helfen beim Loslassen. Hast du vielleicht gerade so ein, zwei Tipps auf Lager? Ein, zwei
Tipps parat. Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, und das ist wieder so leicht gesagt, ich weiß, aber das Loslassen aushalten, das Gefühl aushalten und egal, was hilft in der Phase, was wir gerade meinten, geh ein Trinken mit deinen Freunden, heul so viel du willst. Das ist jetzt natürlich die negativen Seiten. Versuchen, durch das Gefühl durchzugehen, es nicht wegzuignorieren. Sich aber auch nicht komplett in Gedankenkreise und Schweifen zu verlieren. Zu sagen, okay, das ist so, ich mache das Beste daraus. Ich versuche, durch die Emotionen durchzugehen. Da gibt es natürlich praktische Tipps wie Schreiben. Das ist für mich persönlich total heilsam. Und vielleicht auch, es klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen paradox, aber sich an die positiven Seiten zu erinnern. Besonders wenn man eine Beziehung beendet hat, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht sagen, das war alles wertlos und ich muss die Person jetzt hassen, sondern es können zwei Dinge koexistieren. Man hat losgelassen, man hat gesagt, es ist nicht mehr gut für mich, für die andere Person, für beide. Und trotzdem kann ich mich an schöne Seiten erinnern und trotzdem kann ich sagen, es ist wertvoll gewesen, diese Dualität auszuhalten und vielleicht sogar sich daran zu erinnern, kann vor allem am Anfang, finde ich, total helfen.
Ja.
Was mit euch? Was sind eure Tipps?
Also ich habe gemerkt, was mir sehr geholfen hat, mehrfach schon, ist so ein Gratefulness Journal zu führen, so ein Dankbarkeitstagebuch, dass ich abends, also in so Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging, dass ich mich abends, bevor ich ins Bett ging, hingesetzt habe und mindestens etwas aufgeschrieben habe, für das ich an dem Tag dankbar war, was schön war an dem Tag. Und das klingt auch so ein bisschen, naja, boah, vielleicht fast schon esoterisch und so, ja. wie soll das denn funktionieren, wenn ich selber das nicht ernst nehme? Aber es funktioniert halt wirklich trotzdem, weil man dann irgendwie merkt, es gibt jeden Tag, egal wie schlimm der Tag war, egal wie schlecht es mir gerade geht, es gibt immer, und wenn es nur war, ich habe letzte Nacht gut geschlafen oder ich hatte eine 20 Minuten Spaziergang in der Sonne und es war schön irgendwie. Also es gibt irgendwas, gibt es immer an jedem Tag.
Austricksen, dass genau. Man auch, wenn man es gerade nicht fühlt, sich austricksen kann, da war ja doch was.
Hast du auch noch einen Tipp?
Ja, ich glaube, man macht sich selber in solchen Prozessen sehr schlecht oder man fühlt sich sehr klein. Ich glaube, es tut in solchen Prozessen eben gut, ein bisschen was für den eigenen Selbstwert zu tun. Also sich gut zu einem zu sein. Und geduldig bei allem. Also auch ein bisschen das, was du gesagt hast gerade. Und ja, nicht alleine damit bleiben vielleicht auch. Also wenn man die Möglichkeit hat, mit Freunden oder Familie drüber zu sprechen oder eben in Therapie zu gehen oder ja, also auf jeden Fall sprechen hilft mir immer ganz doll. Da kann man dann irgendwie nochmal ganz anders reflektieren und Gedanken sortieren.
Ja. Ausdauersport hilft leider. Leider hilft es auch.
Bewegen ist auch ein Klassiker hier im Podcast, dass wir, ich glaube, jede zweite Folge sagen wir hassen es, dass Sport einfach hilft. Bei allem. Ja. So ein Scheiß.
Ist leider so, ne?
Aber gerade Ausdauersport hilft halt wirklich.
Ich habe ja von der Idee losgelassen.
Perfekt.
Auch gut. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Und zu uns gekommen bist, Eva.
Ja,
nochmal herzlichen Glückwunsch zum Erscheinen deines Buchs.
Dankeschön.
Und wir freuen uns schon ganz viel kritische Rezensionen zu lesen.
Oh, ja, oh Gott, ich bin auf jeden Fall ready. Danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da warst.
Recap.
Ja, jetzt habe ich gerade richtig Lust, ganz viel loszulassen.
Was denn so?
Das ist privat.
Da rede ich nicht so gerne drüber. Mag ich nicht so gerne sagen.
Nee, aber ich fand das ganz spannend. Also wir haben ja sehr viel über Loslassen in Beziehungen, in diversen Formaten geredet, aber es gab... Also, gibt ja so viel, ne? Also auch loslassen bei Trauerfällen oder so. Oder wenn man irgendwie, wenn sich die Lebensumstände halt ändern und man weiß, dass man irgendwie das vorher, das so wie es vorher war, geht es nicht mehr. Es muss ja auch nicht mal negativ sein, aber es war auch schon auch sehr schön, da jetzt mal so zu hören, wie wir alle so drüber denken.
Ja. Fand ich auch. Einfach nur ja antworten ist auch so. Naja. Nein, also ja, ich fand es auch sehr schön.
Ja.
Und
ich will doch mal sagen, also wir machen ja hier normalerweise nicht so Werbung, aber in Weißer Sommer ist wirklich genau dieser Abkapselungsprozess aus zwei verschiedenen Perspektiven sehr schön beschrieben, wie dass sich das dann im Endeffekt ausgeht. Das steht in den Sternen, das wollen wir hier noch nicht sagen.
Nein.
Aber das wirklich ist etwas, da kann man sehr viel, was wir heute drüber geredet haben, sieht man auch in dem Buch. Das war unsere Folge Bücher und Loslassen mit Eva Pramschiefer als Gast heute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa.